Herzlichen Dank, Herr Skotte, dass Sie mich einmal kurz und zum anderen mit einem sehr sympathischen Hintergrund hier eingeführt haben. Atem holen. Das hat also etwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Denn durch den Atem Gottes ist der Mensch zu einem lebenden Wesen geworden. Aus Stein, aus Erde, aus Staub gemacht. Und durch diesen Atem Gottes wurde er zu einem lebenden Wesen. Und das ist der Heilige Geist, der in uns ist und der uns innerlicher ist, als wir es selbst uns sind. Deshalb freue ich mich, ich habe das noch nicht gewusst, aber ich freue mich, dass in diesem Rahmen ich hier diesen Vortrag halten kann. Die Zeit gehört uns. Das ist keine empirische Behauptung. Ich stelle mir vor, eine Frau, die 40 Jahre ihren 40-jährigen Geburtstag gefeiert hat, steht vor dem Spiegel und überlegt und denkt und rätselt, dass das Bild ja doch nicht das Bild einer 20-Jährigen ist, die sie einmal war. Männer stellen sich im Profil vor den Spiegel, um zu sehen, dass sie nicht mehr, oder staunend zu beobachten, dass sie nicht mehr die Olympia-Reifensprinter sind. Insofern ist das eine Formel, die in die Zukunft geht, vielleicht auch eine Kampfformel. Dass wir selbst die Zeit sind und dass die Zeit nichts anderes ist als etwas ganz und gar zu uns Gehöriges. So ist Augustinus der Meinung. Ich will diese Frage nach der Zeit in vier Schritten vorlegen. Zunächst mal will ich zeigen, wie stark wir unter diesem Zeitdruck leiden, wie wir gehetzt sind oder der größere Teil von uns gehetzt ist, wie ihr atemlos beschleunigt ist. Im zweiten Schritt will ich dann fragen, was denn eigentlich oder was die Ursachen dieser Beschleunigung sind, wie sie zurückführen letztlich auf die informationsgestützte Gruppe der Finanzmärkte oder der Finanzakteure. In einem dritten Schritt will ich fragen, was denn eigentlich das Rätsel der Zeit ist und schließlich, wie wir aus diesem Zeitdruck, aus dieser Beschleunigung, aus dem Regime und der Tyrannei der Beschleunigung herauskommen. Die Zeit gehört uns. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat seit Ende März eine Serie begonnen, die unter der Überschrift läuft, Atemlos, wie wir Zeit gewinnen. Inzwischen gibt es 23 Folgen davon. Ich erinnere mich an einen Spiegeltitel, als ein junges Mädchen, 13-jähriges Mädchen, ganz entnervt auf der Titelseite zu sehen war, mit der Unterschrift, ich kann nicht mehr. Klage über den Schulstress, der krank macht. Väter klagen darüber, dass sie bestimmte Termine nicht einhalten können oder bestimmte Verabredungen nicht einhalten können oder zu spät kommen, dauernd zu spät kommen, weil andere Veranstaltungen eben halt länger gedauert haben, als sie es erwartet hatten. Oder ein Vater stolpert die Treppen zur Kita hinauf, um das letzte Kind, das noch darauf wartet, dass die Eltern sie abholen, nämlich das eigene Kind, eben halt zu holen. Mama Taxi ist eine Chiffre für das, was Frauen den Tag über zu erledigen haben. Früh am Morgen, nachdem der Vater versucht hat, die zwei Kinder aus dem Bett zu zerren, aber erfolglos, dann muss die Mutter halt ihre Instrumente anwenden, um die Kinder wach zu machen und dann zum Frühstück zu bringen. Das Frühstück im Stehen. Ab und zu muss dann die Mama auch nochmal schauen, ob nicht in dem einen Tornister die zwei Butterbrote sind und in dem anderen Tornister die zwei Trinkflaschen, die der Vater vorher sortiert hat. Anschließend das eine Kind zur Grundschule, das andere Kind zum Gymnasium. Anschließend Teilzeitarbeit, Mittagessen, herrichten und bereitstellen. Anschließend den Jungen zur Klarinettenstunde zu fahren und das Mädchen zum Sportclub. Das Abendessen vorbereiten, zwischendurch einkaufen und dann ja vielleicht noch das Gespräch mit dem Partner Und die Geburtstagskarte an die Freundin bleibt natürlich ungeschrieben auf dem Tisch liegen. Mama Taxi. Mein eigenes Erleben, wenn ich in den Phasen, wo ich viel unterwegs bin, das ist dann im Herbst und im Mai so herum, Mai, Juni. Ich werde morgens kurz vorm Wach werden, also ich werde wach und weiß nicht, wo ich bin. Wenn es schief läuft, springe ich aus dem Bett oder versuche aus dem Bett zu springen, an der falschen Seite und renne gegen die Wand. Das Stolpern hinter den eigenen Arbeiten und Aufgaben her, auch hinter der eigenen Zeit oder hinter sich selbst her, müsste man ja sagen. Nicht die Zeit ist ja das, was uns wegläuft, hinter dem wir herstolpern, sondern wir selbst sind es ja, die über sich selbst stolpern. Verschiedene Leute, verschiedene Orte, verschiedene Themen. Und es gibt keinen Raum und keine Zeit, dass sich das setzt. Kommt gar nicht in die Tiefen herunter, sondern eins wird vom anderen weggespült. Und dann erlebe ich, dass Freunde und Freundinnen zu mir kommen, die gemeinsame Erlebnisse mit mir hatten und erzählen von diesen Erlebnissen. Und ich habe den Eindruck, sie erzählen mir fremde Geschichten von irgendwelchen Leuten, die ich gar nicht kenne. Das ist so meine Erfahrung dieses Zeitdrucks und dieser Beschleunigung und auch der Tyrannei der Beschleunigung. Wie kommt das, dass wir so gehetzt sind? Weil nicht nur ich und nicht nur Mama Taxi oder der Vater, sondern es ist ja umgreifend. Sonst gäbe es nicht die Serien und diese Beratungsbücher seit mehreren Jahren. In den 60er Jahren war die vereinbarte Arbeitszeit, Erwerbsarbeitszeit, 45 Stunden pro Woche. Heute sind es 6 Stunden weniger. Und die Gewerkschaftsbewegung hat es geschafft, in 100 Jahren besser die Erwerbsarbeitszeit, die wöchentliche Erwerbsarbeitszeit zu halbieren. Und die Hausarbeit ist auch in kürzerer Zeit zu erledigen, mit den technischen Mitteln und einer anderen und besseren Organisation, sowohl der Frauen als auch der Männer. Warum? Woher kommt es, dass wir so unter Druck geraten? Gut, das sind Durchschnittswerte der Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit und auch der Verkürzung der Hausarbeit. Wenn man schaut, wie Männer und Frauen unter diesem Zeitdruck leben, auf der einen Seite, wenn man 15 Jahre zurückdenkt und diese Zeit beobachtet, hat sich die Arbeitszeit für Männer und Frauen sowohl im Haus als auch in der Erwerbsarbeitswelt verringert. Und Väter und Mütter arbeiten insgesamt, sowohl bezahlt oder unbezahlt, 10 Stunden pro Woche mehr als kinderlose Paare. Frauen sind zu einem Drittel ihrer 24 Stunden oder überhaupt ihrer Arbeitszeit erwerbstätig. Und sie machen 2/3 unbezahlte Hausarbeit. Kinderbetreuung, Altenpflege, Ehrenamt und die normale Hausarbeit. Bei Männern ist es genau umgekehrt. 2/3 erwerbstätig, 1/3 arbeiten sie in der Privatsphäre. Das schafft schon Spannungen und Druck. Wenn Zeit, und das ist meine These, eine Frage der Beziehung ist, dann ist Zeitdruck auf der einen oder der anderen Seite immer auch eine Krise der Beziehung. Frauen haben noch einen besonderen Druck auszuhalten. Der ist scheinbar selbst erzeugt, aber tatsächlich wird er von außen erzeugt. Die unbezahlte Tätigkeit der Frauen in der Privatsphäre ist eine Arbeit überwiegend der Kinderbetreuung oder auch der Altenpflege, der Eltern. Und diese unbezahlte Tätigkeit steht unter dem Druck, dass es eigentlich interessantere Alternativen gibt. Nämlich erwerbstätig zu werden, ein Einkommen zu beziehen, wie die Männer, größere Handlungsmöglichkeiten zu haben, vor allen Dingen Konsummöglichkeiten, oder vielleicht auch Kinderbetreuung einzukaufen, statt sie selbst unbezahlt zu erledigen. Und das ist der sogenannte Druck, der von außen auf die Privatsphäre kommt. Von der Gesellschaft, von der Wirtschaft, von der Politik. Die Wirtschaft will die kontinuierlich vollzeiterwerbstätige Frau. Und das mit einem Druck, mit einem Sog, der natürlich Wachstumsziele im Auge hat. Völlig ziellose Wachstumsziele, das ist ja egal. Hauptsache, die Rentabilität des Kapitals wird erhöht. Ob die Leute das, was sie da kaufen können, dann auch wirklich zur Bedürfnisbefriedigung beiträgt, ist eine andere Frage. Ziel der Wirtschaft, das Ziel des kapitalistischen Unternehmens ist einzig und allein, das Geldvermögen zu steigern. Alles andere interessiert ein kapitalistisches Unternehmen und einen kapitalistischen Unternehmer eigentlich nicht. Die Privatsphäre ist, das wird wohl deutlich, keine Insel. Sie ist kein umhegter Raum, so schön um mit einem Wall umgeben wie die Innenstadt, wie die Altstadt. Sondern es gibt Breschen, es gibt Einfallstore, die von außen aufgesprengt werden. Die beschleunigt die Gesellschaft. Die Musikstücke, also die berühmte Eroica von Beethoven, hat Beethoven selbst in 60 Minuten spielen lassen. Bernstein macht es in 49 Minuten. Oder hat es gemacht, und Gieren, der Frankfurter Musiker, hat es in 42 Minuten spielen lassen. Mehr Tempo. Die Radiosprecher, also ältere Menschen, zu denen ich gehöre, haben große Mühe, also mitzukommen. Vor allem die Frauen können noch schneller sprechen, wenn sie also im Radio, noch im Deutschlandradio reden. Also beschleunigt. Ich weiß nicht, die Älteren kennen von Ihnen noch die Pausenzeichen. Die einzelnen Rundfunkanstalten hatten bestimmte Pausenzeichen. Als Jugendlicher, als Kind noch, wir hatten das Pausenzeichen des WDR als Gruppenpfiff oder als Gruppenzeichen. Pausenzeichen, das geht nicht mehr. Cliffhanger, sagt man. Das ist das Motto für Fernsehen. Das heißt, das Ende einer Sendung muss gleichsam eine Schleife bilden für die nächste Sendung. Also, Herr Plasberg, hart aber fair, nach dem hart aber fair, so gegen Ende, sagte: Hallo, Karen Mioska, was haben Sie uns denn heute Abend Schönes zu machen? Die Antwort von Karen Mioska: exklusive Bilder vom Erdbeben aus Nepal. Oder heute würde das dann heißen: exklusive Bilder vom Polizeieinsatz an der Grenze Ungarn-Serbien gegen die Flüchtlinge. Was haben Sie, was Interessantes zu bieten? Das ist die Schleife, sofort, ohne Pause muss es weitergehen. Die Werbesendungen im Fernsehen, ich kann mich erinnern, dass in 15 Jahren eine Werbesendung 6 Minuten dauerte. Es begann mit einem wunderschönen Essen, das die Frau dem herbeikommenden Ehemann, von der Arbeit kommenden Ehemann bereitet hatte. Und unmittelbar nach dem Essen bot sie ihm einen schönen Kaffee an. Und er zog schon ein mieses Gesicht und wollte schnell weg. Und da das wiederholt passierte, schöpfte sie natürlich einen geheimen Verdacht, schlich ihm nach, wo er denn jetzt wohl hinging. Natürlich ein Restaurant. Und dann suchte sie die Kellnerin. Das war nicht das die Lösung des Geheimnisses, sondern Melitta-Filter. 6 Minuten hat es gedauert, bis dieses Geheimnis gelöst wird. Heute, Bauhaus, ich glaube 6 oder 7 Sekunden, nachdem die Lady mit den schönen Almazet-Medikamenten dann auf Schlanz gemacht hat. Also Beschleunigung der Gesellschaft. Briefschreiben, das dauert lang, da muss man sich überlegen, was man schreibt. Man kann ja nicht endlos schreiben, man muss also auch auf 2 Seiten ungefähr das schreiben, was man eigentlich sagen möchte. Und darauf kann man auch warten und man ist auch froh, wenn man einen Brief wieder zurückbekommt. Das ist überwiegend vorbei. E-Mails, Telefon, Handy, Smartphone, SMS. Dauernd online sein. Und zwar schnell reagieren. Wenn ich eine E-Mail bekomme, was ich zu bestimmten Zeiten öffne, dann habe ich aber schon 2, 3 andere, ob ich das erste E-Mail nicht bekommen hätte. So uns also sofort, es wird erwartet, dass sofort geantwortet wird. Im Grunde ist es die Erwerbsarbeit, die gleichsam die offenen Breschen schlägt in die Privatsphäre hinein. Die Grenze zwischen Erwerbsarbeit und Privatsphäre wird immer durchlässiger. Jederzeit bereit zu sein, nach 21 Uhr auf den Anruf oder auf das E-Mail des Chefs, am Wochenende, auch im Urlaub. Und man geht ja auch darauf ein, denn die Sorge ist ja groß, dass man vielleicht, wenn man im Off ist, im Off bleibt, unangenehme Folgen erleben muss. Manche können auch nicht abschalten. Gerade Frauen können schlechter abschalten als Männer, dass Probleme des Betriebes mit in die Privatsphäre hineingenommen werden. Und dass man auch eben halt bereit sein muss für entsprechende Anfragen, die dann irgendwie aus Not oder aus Dringlichkeit heraus erledigt werden müssen. Deshalb möchte ich zeigen, wie diese Privatsphäre, unsere eigene Privatsphäre, die eigentlich auch abgegrenzt sein sollte gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber der Gesellschaft, gegenüber der Wirtschaft, dass die eben halt kaskadenartig beeinflusst wird von äußeren Kräften, die uns gleichsam in dieses Tempo, in diese Beschleunigung hineintreiben. Die Arbeitswelt ist die erste Kaskade, die unmittelbare Kaskade. In den 50er Jahren, können Sie sich vielleicht noch einige erinnern, rief ein kleiner Junge mit erhobenem Zeigefinger, ganz selbstbewusst, samstags gehört Vati mir. Das war der freie Samstag, der sich eingebürgert hatte. Mein Vater hat noch am Samstag bis 3 Uhr arbeiten müssen. Heute ist Samstag Regelarbeitszeit. Die Arbeit am Wochenende, die Arbeit am Sonntag, die Schichtarbeit, die Nachtarbeit haben alle mal zugenommen. Und die durchschnittliche Arbeitszeit des Vollerwerbstätigen oder der Vollerwerbstätigen beträgt gegenwärtig 43 Stunden. Auch das, was die Gewerkschaften 1984 durchzusetzen versucht haben, nämlich den Einstieg in die 35-Stunden-Woche. Die 35-Stunden-Woche, das ist nicht von gestern. Man kämpft darum, dass die 37,5-Stunden-Woche, dass die erweitert wird auf 40 Stunden. Und gegenwärtig sind die Arbeitgeberverbände dabei, den 8-Stunden-Tag aufzubrechen, aufzulösen, zu mehr Flexibilisierung. Das war ja damals schon das Gegenangebot der Arbeitgeber gegen den Einstieg in die 35-Stunden-Woche, Flexibilisierung. Individuelle Arbeitszeit wird flexibilisiert. Es kann der Einzelne wählen, das war das Versprechen, der Einzelne kann wählen, wann er einen freien Tag nimmt innerhalb der Woche oder entsprechend die Arbeit flexibilisiert. Das Ergebnis ist eben halt das Mehrarbeit für alle. Und die Flexibilisierung, wenn sie stattfindet, ausschließlich im Interesse der Betriebe. Der Zeitdruck, sagen Arbeitnehmer, wir müssen dieselbe Arbeit in der Hälfte der Zeit erledigen. Die Pausen werden gestrichen oder gekürzt. Die Folge, allgemein, sagen die Kassen, sagen die Ärzte, die psychosomatischen Krankheiten haben sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Pendeln ist keine Arbeitszeit. 17 Millionen Berufspendler in Deutschland, das sind 60% der Erwerbstätigen. 2/3 sind motorisiert, mobil, individuell. Die Folge davon, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Magenschmerzen, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Bluthochdruck und Übergewicht. Selbst die Leute, die mit der Bahn fahren, essen natürlich auch gerne am Bahnhof. Auch da Übergewicht. Man sitzt viel, aber das Ganze gehört nicht immer zur Arbeitszeit. Das ist die erste Kaskade. Die zweite Kaskade, parallel dazu, die Beschleunigung politischer Entscheidungsprozesse. Es heißt, wir müssen auf Sicht fahren. Wir können eigentlich nur im Nebel, ganz behutsam, vorsichtig. Langfristige Entscheidungen, langfristige Perspektiven sind völlig unmöglich. Wir müssen reagieren. Die Kanzlerin hat es mal so formuliert, 80% aller politischen Entscheidungen sind Reaktionen. Wenn irgendwo was brennt, dann muss es irgendwo gelöscht werden. Und es wird nicht nach den Ursachen gefragt, es wird nicht nach den Folgen gefragt, es wird auch nicht weiter ermittelt. Kurzfristige Entscheidungen, schnelle Entscheidungen. Zum Beispiel die Manipulation einer Rentenformel. Das ist ja dreimal passiert, Anfang des Jahrhunderts, also im Rahmen der Agenda 2010. Die solidarischen Sicherungen sind abgebaut worden zugunsten der privaten Vorsorge. Die Umlagefinanzierung wurde geächtet zugunsten der Kapitaldeckung. Das wurde alles ganz schnell über die Bühne gebracht. Die Folgen werden jetzt erlebt. Dass die Kapitaldeckung nicht besser, nicht risikoloser ist als die Umlagesicherung. Und dass diejenigen, die auf die Kapitaldeckung, auf die private Vorsorge vertraut haben, beispielsweise Riester, für manche ist das eine riesige Enttäuschung, für Bevölkerungsgruppen mit geringem Einkommen war es rausgeworfenes und ist rausgeworfenes Geld. Oder die Arbeitsverhältnisse müssen entregelt werden. Dieses verkrustete System der Tarifautonomie muss aufgelockert werden. Und man ist daran gegangen, genau das zu machen. Ein Niedriglohnsektor, die Spreizung der unteren Einkommen, die Kürzung der Sozialleistungen, im Hartz IV, die Folgen, Altersarmut, Niedriglöhne, befristete Verhältnisse, selbst bei Akademikern, die qualifiziert ausgebildet sind, Leiharbeit, Werkverträge, also eine völlige Erosion der Arbeitsverhältnisse mit den entsprechenden Folgen auch wieder mit dem Alter, dass die Unternehmen in der Regel dann dreimal subventioniert werden, einmal durch diese verschiedenen atypischen Arbeitsverhältnisse, dann, dass die aufgestockt werden müssen, wenn es ein Niedriglohn ist und dass im Alter auch nochmal die Rente durch Steuermittel aufgestockt werden muss. Also der Staat macht sich laufend arm zugunsten der privaten Vermögen. Aber eben, wo es brennt, da muss halt gelöscht werden. Welche Folgen das hat, welche Ursachen das hat, das sollen die späteren Generationen dann mal herausbekommen. Und das Schärfste eigentlich ist, dass zu Beginn des Jahrhunderts ein renommierter Vorstandssprecher der Deutschen Bank in einem Artikel der Wochenzeitung Die Zeit gefragt hat, rhetorisch, ob die Finanzmärkte nicht die fünfte Gewalt in der Demokratie seien. Diese rhetorische Frage wurde dann so beantwortet, dass die Staaten ja in starker Konkurrenz mit anderen Staaten stehen um das mobile Kapital und dass sie eben durch ihr Rechts- und Sozialsystem dafür sorgen müssen, dass das Kapital zu ihnen fließt. Und die millionenfachen täglichen Entscheidungen der Kapitaleigner seien bessere Signale für vernünftige Politik als die vierjährigen Parlamentswahlen. Das war die Meinung des Vorstandssprechers der Deutschen Bank damals. Das haben die Politiker ja auch realisiert dann. Sie haben genau das getan, was vernünftige Politik angeblich sei, nämlich die Löhne moderat sich entwickeln lassen, Steuern senken, Sozialabgaben, Umweltabgaben auch möglichst senken und dann möglichst wenig Umverteilung und die Gewerkschaften in Schach halten. Das war die Transformation der sozialen Marktwirtschaft in den angloamerikanischen Finanzkapitalismus. Unternehmen sind jetzt nicht mehr ein Personenverband, sondern sie sind Vermögensgegenstand in den Händen der Anteilseigner. Die einzige Aufgabe der Manager ist nicht, den Interessenausgleich zwischen Belegschaften, zwischen Banken, zwischen den Kunden und den Zulieferern herzustellen, sondern die Interessen der Kapitaleigner zu befriedigen, der Großbanken, der Versicherungskonzerne und der Investmentgesellschaften. Damit bin ich jetzt bei dem Ursprung dieser Kaskade, die über gleichsam die Unternehmen, die Entscheidungsprozesse der politischen Entscheidungsträger, die Arbeitsverhältnisse eben in die Haushalte, in die Privatsphäre hineindringt. Das sind die Finanzmärkte. Das ist meine Hypothese, dass die Finanzmärkte, die nach dem Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems 1973 und nach der Ölpreiserhöhung ja die Instrumente oder die Brücken für riesige Finanzströme aus den ölexportierenden Ländern in die Industrieländer und von den Industrieländern in die lateinamerikanischen Länder geflossen sind. Und dazu braucht es halt eben ein Netzwerk von Finanzinstitutionen, von Banken und Versicherungen. Und das hat ja funktioniert. Am Ende waren die Finanzmärkte so von der Realwirtschaft abgekoppelt, dass man sagte, 98% dessen, was auf den Finanzmärkten zirkuliert, hat nichts mit realwirtschaftlichen Prozessen zu tun. Nur 2% geht zurück auf Transporte oder auf Güterhandel. Das sind die Finanzmärkte. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist die Informationstechnik. 50% der Finanzgeschäfte werden gegenwärtig nicht durch Finanzhändler, also durch die Devisen- und Börsenhändler getätigt, sondern durch automatisierte Handelssysteme. Also über computergestützte Algorithmen und entsprechende Regelsysteme. Um das Tempo, um die Beschleunigung zu verdeutlichen, ein gut funktionierender Börsenhändler kann in einer Minute 3 bis 4 Finanzgeschäfte erledigen. Diese automatisierten Handelssysteme können in einer Minute 100 Millionen solcher Handelsgeschäfte erledigen. Das heißt in einer Stunde 6 Milliarden und an einem normalen Börsentag sind das 60 Milliarden solcher Finanzgeschäfte. Also Handelsgeschäfte, Transaktionen, Kauf und Verkauf. Dieser Hochfrequenzhandel schafft ein Volumen an Geschäften, das ist unermesslich. Das kann von Menschen gar nicht mehr gesteuert werden und man sieht das auch an der Flatterhaftigkeit der Kurse. Und es ist ein Tempo, das ja in Nanosekunden abläuft. Das sind Billionstel Teil von Sekunden. Deshalb die Frage, was ist nun Zeit? Augustinus wird immer zitiert, wenn diese Frage gestellt wird. Auch in dieser Reihe der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung stellt Ottfried Höffe, der als Philosoph da geladen wurde, zu schreiben, auch genau diese Frage. Was ist denn nun Zeit? Die Antwort von Augustinus, wenn mich keiner fragt, dann habe ich den Eindruck, ich wüsste es. Aber wenn ich gefragt werde, kann ich es ihm nicht sagen. Eins weiß ich, gäbe es nichts Vergangenes, nichts Gegenwärtiges, nichts Zukünftiges, dann gäbe es keine Zeit. Zeit hat etwas mit der Folge zu tun, mit der Bewegung. Aber wie kann denn Vergangenes sein, das gar nicht mehr existiert? Oder wie kann Zukünftiges sein, das noch gar nicht existiert? Es gibt drei Zeiten, aber es gibt nur die Gegenwart des Vergangenen, die Gegenwart des Gegenwärtigen und die Gegenwart des Zukünftigen. Und das alles nur in meiner Seele, sonst nirgendwo. Das ist natürlich eine extreme subjektive Deutung der Zeit auf das Individuum, auf mich selbst hin, auf meine Seele hin. Der Sprachphilosoph Wittgenstein bezieht sich auch auf Augustinus und sagt, die Sprache verhext unseren Verstand, unser Denken. Wir reden abstrakt über die Zeit, über den Verstand, über die Seele, über die Ewigkeit. Und diese abstrakten Worte erklären überhaupt nichts. Die lassen sich nur durch andere abstrakte Worte erklären, jedenfalls ist das so üblich. Sie werden durch andere abstrakte Worte erklärt, aber das ist ein Zirkel. Was wir machen müssten, wir müssen diese abstrakten Worte in Tätigkeitsworte umsetzen. Ich sage ja auch nicht, ich habe Gesang oder ich habe Spiel oder ich habe Flug, sondern ich sage, ich fliege, ich spiele, Single, und so müssten wir es mit der Zeit machen. Ich zeite. Du zeichest. Wir zeiten. Warum tun wir das nicht? Warum können wir das nicht? Liegt das daran, dass wir kein Organ, kein Sinnesorgan, wie hören, sehen und empfinden oder spüren, haben für die Zeit? Wenn man Minuten nachschaut, steht Zeit, in Klammern, Englisch, Timing. Das heißt, die Engländer haben anscheinend diesen Versuch gemacht, oder können es, dieses Abstrakte in ein Tätigkeitswort umzusetzen. Und dann schreibt auch der Duden, Zeit ist, den geeigneten Zeitpunkt zu wählen, was natürlich tautologisch ist. Ich kann nicht Zeit mit Zeitpunkt erklären. Also den geeigneten Zeitpunkt zu wählen, um einen gut koordinierten Ablauf herzustellen. Was ist dann Zeit? Timing. Die Koordinierung von Handlungen, von Handlungsfolgen, die aufeinander abzustimmen. Und dann kann man sagen, Zeit ist eine Beziehung. Zeit ist, wenn Beziehungen gelingen, dann habe ich Zeit. Und wenn sie nicht gelingen, stehe ich unter Zeitdruck. Das ist jetzt natürlich keine physikalische, auch keine philosophische Erklärung dessen, was Zeit ist, sondern eine eher sozialwissenschaftliche oder sozialtheoretische oder sozialethische Erklärung. Aber sie gründet auf dieser Sicht der Tätigkeitsworte, der Tätigkeiten, der Handlungen. Jetzt fragt Wittgenstein, ja, wie können Kinder denn das lernen, was Zeit ist? Und seine Antwort und sein Beispiel ist, die Eltern sagen den Kindern, ihr könnt jetzt draußen spielen. Aber ihr müsst ein Jahr später wieder reinkommen. Schuhe ausziehen, euch die Hände waschen, Abendessen, anschließend Zähne putzen, euch umziehen, Schlafanzug anziehen und ins Bett gehen. Dann fragen die Kinder, ja, wann denn? Dann sagen die Eltern, wenn die Sonne hinter den Bäumen oder hinter den Häusern verschwunden ist. Oder wenn an der S-Bahn die öffentliche Uhr, da die Zeiger, der große Zeiger ganz senkrecht nach oben steht und der kleine Zeiger nach unten. Woran orientieren sich die Kinder jetzt? Handlungsabläufe, die eben beschrieben worden ist, waren von den Eltern, die orientieren sich jetzt an der Bewegung der Himmelskörper. Sonne, Mond oder Sterne. Das heißt, die Koordination jetzt von natürlichen Bewegungen und Handlungsfolgen. Das ist die Antwort auf die Frage, wann. Nämlich entsprechend den Bewegungen der Himmelskörper orientieren wir unsere Bewegungen, unsere Handlungsfolgen, die eben davor geschrieben war, an ihnen. Nun können wir natürlich fragen, wonach orientieren wir uns unsere Bewegungen? Was sind die Maßstäbe, was sind die Orientierungspunkte oder was sind die Bewegungen, an denen unsere Bewegungen sich orientieren? Ich würde drei nennen. Die erste, die Himmelskörper. Die Umdrehung der Erde um sich selbst. Tag und Nacht. Wir sind tagaktive Wesen als Menschen, normalerweise jedenfalls. Oder die Bewegung der Erde um die Sonne, Jahreszeiten. Oder die Umdrehung des Mondes um die Erde. Und es gibt sensible Menschen, die in ihren inneren Rhythmen auf diese Bewegung der Himmelskörper reagieren. Die sensibel genug sind, darauf zu reagieren. Das wäre also eine Orientierung und die hat in früheren Zeiten eine große Rolle gespielt. Die zweite Orientierung ist unsere inneren Uhren. Es gibt Leute, die sagen, der Mensch ist ein riesen Uhrenladen, in dem millionenfache Uhren, wenn man Zellen im Einzelnen als Uhren, als solche Geräte betrachtet, die in einem Rhythmus miteinander, aufeinander eingegangen, koordiniert sind Und derjenige, der sich in seinem äußeren Handeln an diese inneren Uhren, an diesen inneren Uhren orientiert, der lebt gesund. Und diejenigen, die gleichsam laufend gegen diese Abstimmung der Organe oder der einzelnen Glieder oder der einzelnen Muskeln, Sehnen oder auch der einzelnen Gründer der kleinsten Zellen dauernd dagegen anlaufen und gegen angehen oder dagegen handeln, die werden krank. Und die dritte Orientierung, das sind die gesellschaftlichen Regeln. Die haben sich ja nun sehr weit entfernt von den Bewegungen der Himmelskörper und sie haben sich auch weit entfernt von den inneren Rhythmen ihrer Mitglieder. Und das, könnte man sagen, macht die Gesellschaft auch krank. Es gibt drei Formen, wie die gesellschaftlichen Regeln unser Handeln koordinieren. Die erste Regel ist der Markt. Es gibt Leute, die sagen, die Tauschverhältnisse sind die Urform menschlicher Beziehungen. Eltern gehen behutsam mit ihren Kindern um, in der Erwartung, dass die Kinder dasselbe tun, wenn sie später alt sind. Oder Männer haben den Frauen, seit es das Patriarchat gibt, Rechte geraubt. Sie sind jetzt verpflichtet, ihnen diese Rechte wieder zurückzugeben. Oder Kolonialmächte haben früher den Entwicklungsländern Bodenschätze oder Ressourcen geraubt. Sie sind verpflichtet, das wieder gut zu machen. Im Grunde sind das Tauschverhältnisse, natürlich bis an den Rand der Kriminalität, jetzt was die Kolonialmächte angeht oder die Männer angeht oder sonst welche restitutionspflichtige Prozesse. Aber im Grunde heißt es dann immer, der Tausch auf gleicher Augenhöhe, das ist die Idealform menschlicher Beziehungen. Ja, wenn es diesen Tausch auf gleicher Augenhöhe auch nur immer gäbe. Das tut es natürlich nicht, weil wirtschaftliche Verhältnisse in der Regel auch Machtverhältnisse sind. Und das wäre die dritte Form, dass Macht, gesellschaftliche Macht, Handlungen koordiniert. Und wenn diese Macht einseitig verteilt ist, wie im Kapitalismus üblich, dann ist klar, dass all diejenigen, die diesen Machtverhältnissen unterworfen sind, praktisch unter Zeitdruck stehen. Also weil deren Erwartungen, wie die Handlungen zwischen denen, die zu sagen haben und denen, die diesen Befehlen unterworfen sind, eben nicht paritätisch auf gleicher Augenhöhe stattfinden, sondern asymmetrisch. Und dann gibt es schließlich als letztes Angebot einer idealtypischen Gesellschaft oder einer Gesellschaft, die sich auf dem Weg zur Gerechtigkeit hinbewegt, die wechselseitige Verständigung auf gleicher Augenhöhe zwischen Männern und Frauen, der älteren Generation, der jüngeren Generation, zwischen dem Südteil des Planeten und denjenigen, die im Norden über entsprechenden Wohlstand verfügen. Das wäre die Form des Friedens, das wäre die Form der wechselseitigen Verständigung und das wäre die Form auch, wo Zeitdruck, wenn er existiert, gleichmäßig verteilt ist oder auch aufgehoben ist. Nun dann die letzte Frage, warum ist das nicht so? Aber warum es nicht so ist, das habe ich ja eben schon versucht zu erklären, weil die Macht so ungleich verteilt ist, von den Finanzmärkten über die Entscheidungsprozesse der Politiker, über die Unternehmensverfassungen, die ja keine Verfassungen sind, sondern Herrschaftsverhältnisse, in die Privatsphäre hinein. Wie können wir uns davon befreien? Wie können wir das wiedergewinnen, was eigentlich das Ideal des Menschseins gelingenden Lebens wäre? Wie können wir unsere Handlungen, unsere koordinierten Handlungen, unsere gelingenden koordinierten Handlungen wiedergewinnen? Ich fange an bei der Privatsphäre. Das liegt uns nahe, obwohl es nicht die Ursachen berührt. Die eigentlichen Ursachen, würde ich sagen. Also, wie kann das eigentliche Handeln geordnet werden? Das wäre meine erste Frage, meine erste Antwort. Wie kann ich Abstand gewinnen zu diesem Hamsterrad? Wie kann ich Abstand gewinnen zu dieser Alltagsroutine, wo ich von einem ins andere stolpe, von einer Handlung in die andere, von einem Ort in den anderen laufe, ohne lange zu überlegen? Wie kann ich meine Beziehungen, so müssen die Fragen nicht, wie kann ich mein Leben ordnen, wie kann ich meine Zeit ordnen, kann ich meine Beziehungen ordnen? Weil es geht nie um mich allein, sondern immer um die Beziehungen, die ich mit anderen Menschen habe. Das ist eine Frage, was ist mir wichtig? Was ist mir nützlich? Was ist angenehm für mich? Was ist überflüssig? Und das Überflüssige zu entrümpeln, das wäre wirklich ein Gewinn an Handlungsautonomie oder auch an Beziehungsautonomie. Den Schreibtisch, die Schränke, den Tisch, Klamotten, also die Kleider, Küche, Regale, Keller und die eigene Seele. Kann ich die entrümpeln? Sicher, eine Möglichkeit ist Nein sagen, mehr Nein sagen. Ein Betriebsrat, ein älterer Betriebsrat, natürlich hat jemand gesagt, wenn mir ein Vorgesetzter sagt, das und das und das, oder mich fragt, ob ich das und das machen kann, möglichst bald, dann halte ich das für eine Frage. Und eine Frage kann man auch mit Nein beantworten. Das können vielleicht nicht alle, schon gar nicht Leute, die nicht langjährig im Betriebsrat und unkündbar sind. Aber Nein sagen, das heißt auch eine Pause setzen. Das bedeutet auch still werden, auch im Zimmer bleiben können. Ich ertappe mich laufend dabei, dass ich am Telefon schnell Zusagen mache. Und mir in den seltensten Fällen mir angewöhnt habe, antworte dann, oder wir können ja nochmal telefonieren, oder ich gebe Ihnen eine Antwort in 2 oder 3 Teilen. Eine andere Form der Ordnung wäre nur eine Sache. Wenn ich esse, dann esse ich, dann trinke ich nicht gleichzeitig. Das ist mein Leiden. Dass ich meine, ich könnte schneller essen, wenn ich auch gleichzeitig trinke. Gleichzeitig trinke. Oder wenn ich neben dem Essen auch noch Radio laufen lasse. Oder das Fernsehen anmache. Das mache ich nicht, aber das Radio laufen, das mache ich schon hin und wieder. Oder vor allen Dingen Zeitung. Beim Essen Zeitung lesen. Multitasking, sagt man. Das sei ja eine besondere Gabe, das sei eine ungeheure Fähigkeit, die Verkäuferinnen haben müssen und vor allen Dingen Frauen noch allgemein mehr entwickelt haben, als Männer das können, oder Männer sind es nicht gewohnt, mehrere Dinge gleichzeitig wahrzunehmen, sondern die können nur arbeiten, wenn es konzentriert läuft. Wie auch immer, nur eine Sache und die auskosten, das ist nicht beim Essen nur, sondern auch das Gehen auskosten, das Wandern auskosten, das Radeln auskosten. Eine Stadt, durch die man geht. Die Dinge wahrzunehmen, die Blumen, die Bäume, den Himmel. Im Münsterland, oder es ist ja hier nicht Münsterland, aber ich denke in Norddeutschland, das finde ich immer deshalb so wunderschön, weil das 2/3 dessen, was man überhaupt nur sieht, ist Himmel. Das geht es in den engen Tälern im Süden nicht so. Was tue ich gern, wäre eine Frage. Eben halt diese Tätigkeiten, Wandern, Lesen, Radeln, Musik machen, Malen, Feste feiern. Und das Stichwort Muße. Muße, da geht es nicht darum, dass die Batterie wieder aufgeladen wird für höhere Produktivität oder für Leistung, die wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Gerd Polt hat das einmal so formuliert. Ich tue das, was mir einfällt. Oder ich tue das nicht, was mir einfällt. Ich sitze herum, nicht um produktiv zu sein. Ich sitze herum, um herumzusitzen. Und das nennt er dann das Herumschildkrötern. Loriot hat das in einer anderen Form, in einem Videotext, in einem Videoclip dargestellt. Kennen wir das wahrscheinlich, nach dem Abendessen spült die Frau in der Küche und er sitzt im Sessel. Man hört aus der Küche, was machst du? Keine Antwort. Sag mal, was machst du denn eigentlich? Ich sitze. Große Pause, dann kommt die Frau hereingerannt. Ja, kannst du nicht Zeitung lesen, kannst du nicht draußen Blumen begießen, kannst du nicht deinen nächsten Auftritt vorbereiten und dies und das tun? Nein, ich tue nichts. Ich sitze. Ich habe mir sagen lassen, also wir haben einige Leute bei dem Vortrag dann gesagt, du musst das zu Ende, du musst die Geschichte zu Ende erzählen. Ja. Sie kennen sie wahrscheinlich. Die haben Leute so aufgesprungen und gesagt, ich glaube, ich bringe sie um. Na gut, so entstehen dann die Legenden.
Morgen bringe ich sie um, das war das mit dem Frühstück.
Was ist Meditation? Meditation ist auch nicht, um wieder fit zu werden. Ne? Diese vielen Handreichungen, Zeitmanagement. Es geht immer nur darum, um wieder produktiv, um wieder fit zu werden. Nein, still werden, um ihrer selbst willen. Der Meditation auch, um ihrer selbst willen. Dass irgendwo sich gleichsam ein Regenbogen in unsere Seele hineinsinkt. Mir hat das eine Frau bei einer Sendung im Norddeutschen Rundfunk einmal gesagt, wenn bei mir so alles drunter und drüber geht, dann setze ich mich eine Viertelstunde auf den Stuhl und merke da, wie dann gleichsam so die Sonne in mich hineinsinkt. Und dann geht es mir gut. Dann komme ich zum Atmen. Dann atme ich auf. Dann kann ich aufrecht gehen. Dann kann ich mit erhobenem Haupt wieder meine Arbeit tun. Dann kommt sofort ein Anruf von einem 14-jährigen Jungen. Was? Eine Viertelstunde auf dem Stuhl sitzen? Das ist ja der helle Wahnsinn. Nun hat jeder den Schlag seiner Trommel. Das ist richtig. Aber ich denke schon, das Meditieren, das Ruhigwerden, das Atmen, den Geist Gottes spüren, das ist etwas anderes als Zeitmanagement. Im Off-Leben, das kann heißen, das Off-Fasten oder Terminfasten oder das elektronische Fasten. Es gibt dann so Regeln auch für den Umgang mit den elektronischen Medien. Zum Beispiel die E-Mail-Regeln. Zu festen Zeiten die Box öffnen. Nicht laufend hinschauen, ob es gerade klingelt, ob gerade wer wieder sich gemeldet hat, ob man nicht vergessen wird von der Welt, ob man nicht schon längst ausgeschlossen ist. Und wenn man E-Mails einmal öffnet, sofort entscheiden, sofort erledigen. Nicht wieder zumachen und nochmal wieder zumachen, aufmachen, nochmal wieder zumachen und sie dann liegen lassen. Und sonntags keine geschäftlichen Telefongespräche, keine geschäftlichen E-Mails. Das ist eigentlich der Zugang, wo man auf die Frage, können wir nicht selbst etwas tun? Können wir nicht selbst ausklinken aus diesem Hamsterrad? Als Antwort auch gilt, denn es gibt keine strukturellen Veränderungen in der Gesellschaft oder in der Wirtschaft, ohne dass Menschen aufstehen und sagen, wir machen nicht mehr mit. Die friedliche Revolution in der DDR ist, wenn man weiter zurückfragt, darauf zurückzuführen, dass eben Menschen gesagt haben, es reicht. Und das könnte im Westen, das könnte in Europa, und das könnte in der westlichen Welt, auch im kapitalistischen System eigentlich genauso gehen. Es sollte sagen, ich mache diesen kapitalistischen Terror nicht mit. Zielloses Wachstum ist kein Staatsziel. Und Wettbewerbsfähigkeit auch nicht. Beschäftigungsfähigkeit für die Einzelnen. Erwerbsarbeit ist kein Staatsziel. Das wären zwei Perspektiven, die ich noch andeuten möchte, die aber strukturelle Veränderungen sind. Denn ich sehe auch die Grenzen des Appells an den Einzelnen. Im kirchlichen Bereich ist das so verbreitet, dass die innere Bekehrung schon die Welt verändert. Die verändert gar nichts. Das ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber allein diese innere Bekehrung ändert die Welt nicht. Das heißt, es müssen die bewährten Institutionen, die bewährten Solidaritäten eigentlich wieder erweckt werden. Beispielsweise eine rigorose Aufsicht und Kontrolle der Finanzmärkte. die ist im Gang. Man sieht das und man hört das auch, vielleicht noch viel zu wenig. Aber ich denke, dass die Staaten eigentlich ihre Autonomie wiedergefunden haben gegenüber dieser privaten Kapitalmacht. Oder sind auf dem Wege, ihre eigene Selbstständigkeit und Souveränität wiederzufinden. Das ist das eine. Das zweite wäre Beschäftigungspolitik statt Arbeitsmarktpolitik. Was gegenwärtig mit den Hartz IV oder mit den Arbeitssuchenden geschieht, ist ja nichts anderes als hineinpeitschen in ein Arbeitslager. Erwerbsarbeit kann nicht das Ziel oder kann nicht der Inbegriff dessen sein, dass Menschen wieder Würde gewinnen. Ich kann allein durch die Erwerbsarbeit, ich denke, allein durch die Erwerbsarbeit gewinne ich keine Würde. Es fehlt auch die Umsteuerung in eine kulturelle Dienstleistungsgesellschaft. Die Deutschen oder die deutsche Regierung oder die gesellschaftlichen Eliten sind stolz darauf, dass Deutschland industrielastig ist, exportfähig ist. Sie verlagern natürlich viele Probleme einfach ins europäische Ausland. Aber Industrie kann doch nicht auf die Dauer die Art und Weise sein, wie wir eine Antwort geben auf die Nachfrage nach Gesundheitsgütern, nach Pflegediensten, nach Bildung, Gesundheit habe ich schon genannt, nach kulturellen Gütern. Das heißt, der Umbau einer Agrarwirtschaft in die Industriewirtschaft muss doch fortgesetzt werden von der Industriewirtschaft in eine kulturelle Dienstleistungswirtschaft. Und nicht Post und Bahn, das sind auch Dienstleistungen. Nein, es geht um personennahe Dienste, die im Krankenhaus, in den Sozialstationen, in diesem gesamten Bereich personennahe Einrichtungen angeboten werden. Tarifautonomie. Was hat man die Gewerkschaften verdächtigt? Die Flächentarifverträge. Das Ergebnis ist eine völlige Auflösung der Arbeitsverhältnisse. Die Unternehmen ziehen sich aus der Tarifbindung zurück. Und das geht nur im dreiseitigen Verhältnis zwischen Gewerkschaften, Arbeitgebern und auch dem Staat, der eigentlich dafür sorgen muss, dass jedes Unternehmen tarifgebunden ist durch Gesetze. Und dass er auch, wenn irgendwo in einer Branche ein Tarifvertrag abgeschlossen ist, mehrheitlich, dass dann eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung alle Unternehmen einem solchen Tarifvertrag unterstellt. Mitbestimmung im Unternehmen. Das Unternehmen hat keine Verfassung. Das Unternehmen ist ein Herrschaftsgebilde der Kapitaleigner. Und das, was in der Montanmitbestimmung mal angedacht und auch in einer kleinen Nische praktiziert wird, ist eine Verfassung. Das heißt, dass alle Ressourcen, die das Ergebnis des Unternehmens, also die Wertschöpfung, erwirtschaften und erarbeiten, einmal an den Entscheidungen, das ist viel wichtiger als am Ergebnis an der Verteilung der Güter, an den Entscheidungen, wie denn dieses Ergebnis des Unternehmens verteilt wird auf die einzelnen Ressourcen, auf die Natur, auf die Gesellschaft, auf die Arbeit und auf die Kapitaleigner. Und schließlich die solidarischen Sicherungssysteme, dass sie nur an die Erwerbsarbeit gekoppelt sind, das ist doch ja eigentlich 19. Jahrhundert. Dass gleichsam die Krankenkassen, das System der vielen Krankenkassen feudales Erbe ist. Dass Beamte, dass bestimmte Angestellte, technische Angestellte, Ingenieure, Arbeitnehmer, dass sie alle verschiedene Kassen haben mit unterschiedlichen Beiträgen. Was ist denn daran solidarisch? Also eine allgemeine Versicherung, die auf der Basis der Nation, der Verfassung, alle Personen, die im Geltungsbereich der Verfassung leben, einschließt. Und alle Einkommen, Kapitaleinkommen, Einkommen aus Mieten oder sonstigem Arbeitseinkommen, alle beitragspflichtig macht. Das wäre eigentlich eine Gesellschaft, in der praktisch Handlungskoordinierung auf gleicher Augenhöhe stattfindet. Schließlich drei Punkte zur zivilgesellschaftlichen Rebellion. Erstens Geschlechtergerechtigkeit. 70% der jungen Paare möchten Kinder haben. Und Arbeit, Erwerbsarbeit und Familie miteinander verbinden. 15% interessiert die Frage der Kinder nicht in erster Linie, sondern die Karriere. Und 15% machen so im Stil weiter, wie das früher war, der Mann arbeitet, die Frau ist zu Hause. Was macht der Staat? Der Staat hat Interesse an den 70%. Aber eine bestimmte Art der Politik heißt, dass die Wirtschaft will, das organisieren wir. Die Wirtschaft will die kontinuierliche und vollerwerbstätige Frau. Damit das gelingt, damit die Wirtschaft befriedigt wird, braucht es eine öffentliche Kindererziehung. Möglichst früh. Dass die Frau nach 3 Monaten schon wieder erwerbstätig sind. Das ist Familienpolitik oder, wie es ein Erziehungswissenschaftler einmal aus Berlin gesagt hat, das ist die Komplizenschaft des Staates mit den Frauen und der Wirtschaft zur Entlastung der Männer. Weil die Frauen sollen entlastet werden. Natürlich bleibt die Doppelbelastung und noch vieles kommt dazu. Wände streichen im Kindergarten und Brötchen schmieren in der Cafeteria der Schule. Viele Ehrenämter, doppelte Pflege der 4 älteren Eltern oder Schwiegereltern. Die Männer bleiben geschont. Eigentlich müsste es sein, wenn die Frauen mehr erwerbstätig werden wollen, zu Recht, weil sie das Recht haben, wie Männer erwerbstätig zu sein, dass die Männer verpflichtet sind, entsprechenden Anteil an der Kindererziehung, an der Altenpflege und am normalen Arbeit in der Privatsphäre zu übernehmen. Also eine radikale Arbeitszeitverkürzung der Vollerwerbstätigkeit der Männer. Darüber redet anscheinend keiner, außer Frau Schwesig, die jetzt für die Eltern zumindest mal versucht, eine 32-Stunden-Woche zu verwirklichen für Männer und Frauen. Das sollte natürlich dann persönlich nochmal abgesprochen werden. Mit vollem Lohnausgleich natürlich, steuerfinanziert. Aber dieser Vorschlag wurde beim Beginn der Großen Koalition natürlich in einer Viertelstunde vom Tisch gefegt. Weil die Gewerkschaften, Metall, Chemie, Männer besetzt sind und die politischen Führungsschichten, die Wirtschaft in der Recht, erst recht, praktisch von Männern besetzt sind. Und die denken natürlich nicht im Traum daran, ihre Erwerbsarbeit um ein Drittel zu senken, damit die Frauen entsprechend an der Erwerbsarbeit Anteil haben können. Geschlechtergerechtigkeit geht nicht ohne die Männer. Also bräuchte es eigentlich neben dem Alleinernährer-Typ einen Typ fragiler Männlichkeit, der sich als Vater versteht, der sich als Partner in der Familie versteht, im Haushalt, in der Privatsphäre. Genauso wie als Macher in der Erwerbsarbeit. Es gibt diese Männer schon, junge Männer, die versuchen, einen Teil dieser Arbeit in der Privatsphäre, der unbezahlten Arbeit in der Privatsphäre zu übernehmen. Aber unter welchem Druck stehen die? Und dann das zweite wäre Halbtagsgesellschaft. Das würde nämlich daraus folgen, wenn ich die Männer, die in den Betrieben, gerade im Managementbereich, Überstunden machen bis 50, 60 und 70 Stunden die Woche. Und diejenigen, vielleicht 5 oder 6 Millionen, die Arbeit suchen, wenn ich die beiden saldiere, erste Saldo, wenn ich diejenigen, die in einem Normalarbeitsverhältnis mit sicherem Arbeitsplatz und komfortablem Einkommen, denen gegenüberstelle, die in atypischen Arbeitsverhältnissen stehen. Und die saldiere. In einem dritten Fall, wenn ich die überwiegende Erwerbstätigkeit der Männer und die überwiegende Erwerbstätigkeit der Frauen, die bezahlte Arbeit, die unbezahlte Arbeit, wenn ich das saldiere, diese drei Ebenen, dann komme ich rechnerisch, möglicherweise auch durch entsprechende Verteilung, der Vermögen, der Einkommen auf eine 30-Stunden-Woche für jeden. Ohne dass der Lebensstandard insgesamt gesenkt wird. Das wäre auch eine Koordinierung, die Zeitdruck wegnimmt. Eine Koordinierung auf gleicher Augenhöhe zwischen Männern und Frauen, zwischen denen, die erwerbstätig sind, die arbeitslos sind, diejenigen, die überbeansprucht werden, mit entsprechenden Folgen von Krankheit und denen, die auch krank sind, weil sie zu wenig arbeiten, entsprechend ihren Wünschen. Und da spielt die Sonntagsruhe ein ganz großes Anliegen. Und es ist schön, dass das in diesem Jahr jetzt hier in Osnabrück zum Thema wird. Der Sabbat. Der wöchentliche Sabbat, der Jahressabbat und der Sabbat der Natur, der Menschen, der Lebewesen und der unbelebten Natur. Das ist ja auch das, was Papst Franziskus jetzt in seinem Rundschreiben in der ökosozialen Enzyklika Laudato Si zum Ausdruck gebracht hat. Dass die Art und Weise, wie schräg wir leben, wie asymmetrisch wir leben, im Grunde nochmal die Asymmetrie spiegelt, in der die Natur gegenwärtig behandelt wird. Und dass die soziale Katastrophe und die ökologische Katastrophe ja zwei Seiten der einen Münze sind. Und deshalb, das Aufatmen der Menschen heißt ein Aufatmen der Natur. Soziale Ausgewogenheit oder Abschied von dieser sozialen, wachsenden sozialen Ungleichheit bedeutet auch, dass eben halt die Zerstörung der Umwelt an ein Ende kommt. Und das sind die drei Dimensionen der Rebellion. Diese Geschlechtergerechtigkeit, Halbtagsgesellschaft und Nachhaltigkeit. Danke.